Man sollte auch immer überlegen, bei all diesen Projekten, die man macht, selbst wenn etwas, eine Fläche ästhetisch nicht besonders ansprechend aussieht, ob sie nicht doch faunistisch schon jetzt einen Wert hat, und dann überlegen, wie man die weiterentwickelt.
Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
dem grünen Podcast von Hochzehn Landschaftsarchitekten. Willkommen zu unserer neuen Folge, in der wir Professor Norbert Kühn zu Gast haben. Mit ihm sprechen wir ganz viel über Pflanzenverwendung. Wir diskutieren auch darüber, ob mit veränderten Standort- und Pflegebedingungen in Zukunft sich unser Verständnis einer idealen, einer schönen Vegetationsfläche auch wandeln wird. Es geht auch um bepflanzte Versickerungsmulden, um Straßenbäume der Zukunft, aktuelle Lage der Straßenbäume und Gehölze in historischen Parkanlagen.
Norbert Kühn hat Landschaftspflege in Weihenstephan studiert und ist seit 1991 an der TU Berlin tätig und seit 2003 dort Leiter des Fachgebiets Vegetationstechnik und Pflanzenverwendung. Ihr kennt ihn sicherlich schon von Vorträgen oder als Autor zahlreicher Fachartikel und Publikationen. Im Gespräch mit ihm sind Leo Ballisner und Luisa Balz. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge.
Ich bin ja seit paar Jahren jetzt im Beirat für die Grünflächen in Berlin. Also es gibt einen Beirat für öffentliche Grünflächen. Und das ist sehr schön, weil das so interdisziplinär bespielt ist, auch mit Verkehrsplanern, Landschaftsarchitekten, Städteplanern, Planerinnen. Und das macht richtig Spaß. Da kriegt man ein bisschen Einblick, wie so auch, was gerade so entschieden wird, was gerade so gedacht wird. Aber jetzt haben sie gerade eine schwierige Phase, weil ja die Regierung gewechselt hat. Und glaube ich, wir hatten im Januar so gedacht, wow, endlich mal junge Leute jetzt kommt dann mal Schwung rein in die Mobilitätswende und so weiter. Und dann wechselt die Regierung und jetzt geht alles wieder zurück.
Ja.
Und jetzt haben sie so große Schwierigkeiten, dass sie den Termin sogar ausfallen haben lassen, weil sie sich nicht einig werden, wie man dann über die Mitte und die Grünflächen in Mitte diskutieren möchte.
Und das ist der Grünflächenbeirat?
Das ist der Beirat für die öffentlichen Freiflächen in Berlin.
Ja, okay, sehr interessant.
Das ist die einzige Stadt, die sich sowas leistet, Berlin. Also die Baubeirat gibt es natürlich. Mhm. Es gibt einen Naturschutzbeirat und seit 4 Jahren gibt es auch einen Grünflächenbeirat.
Interessant. Das ist natürlich jetzt ein prompter Einstieg, aber ich finde, das ist trotzdem total passend, weil wahrscheinlich geht es dir auch schon durch den Kopf, Luisa. Meine Lieblingsfrage ist ja immer, warum geht denn das nicht schneller? Und das passt ja womöglich ganz gut. Also jetzt sagst du, da gibt es jetzt sogar erstmal einen Stopp und einen Schritt zurück. Das ist ja dann genau die falsche Richtung. Weil ich oft denke, jetzt wissen es doch eigentlich alle. Wir müssen entsiegeln, wir müssen irgendwie gucken, dass wir das Wasser auf den Flächen halten. Und warum kann man dieses Wissen nicht schneller umsetzen?
Das ist eine spannende Frage,
ja,
die mich auch natürlich umtreibt und wo ich mir denke, die Argumente liegen eigentlich auf der Hand. Aber es gibt natürlich ganz viele, die überzeugt werden müssen und ganz viele Interessen, die dagegen stehen. Und das merkt man natürlich an so einer Stadt wie Berlin, wie damit auch Politik gemacht wird und dass viele natürlich umdenken müssen, vielleicht auch auf Dinge verzichten müssen, wie das Auto vor der Tür, und vielleicht überhaupt auch daran denken müssen, dass das Auto mitunter nicht das beste Mittel ist, um in die Stadt zu fahren. Und deshalb, glaube ich, verzögert sich das was. Also ich denke, es geht nur in eine Richtung, aber ja, es geht zu langsam, denke ich. Das ist sehr schade, weil Berlin früher ja eine Stadt war, die sehr weit vorausgeplant hatte. Wenn man diese ganzen grünen Entwicklungen, Konzeptionen der 1920er Jahre sieht, von denen wir heute noch profitieren, und auch diese vielen Straßenbäume, um die uns ganz viele Städte beneiden, überhaupt diese Grünversorgung, die wir haben, die eine unglaubliches positive Bilanz darstellt, dann wundert mich so ein bisschen, dass man dann über die Bebauung des Tempelhofer Feldes redet, weil das ist das, was eigentlich die ganze Welt beneidet uns, um dieses Tempelhofer Feld. Wenn ich irgendwo in Italien Vorträge halte oder in Portugal, alle sind ganz begeistert, dass wir so etwas machen, so eine große Grünfläche haben. Und deshalb finde ich sehr schade, dass man sowas in Frage stellt.
Mhm. Und wenn Berlin die einzige Stadt ist mit so einem solchen Rat, haben die eine Intention? Ich kann mir auch vorstellen, es geht vielleicht deswegen nicht schneller, weil verschiedene Akteurinnen und Vertreterinnen verschiedene Intentionen haben, wo sie hinwollen, oder wo sie sagen, was ihre Zielvorstellung ist, wie es wird?
Also Natürlich gibt es unterschiedliche Interessen und so ein Beirat, so habe ich das verstanden, versucht eben zu ermitteln, was im Sinne von der Stadtentwicklung, von der langfristigen, nachhaltigen Stadtentwicklung die besten Entscheidungen sind. Und dazu gibt es eben diesen Beirat für die öffentlichen Freiflächen und dazu ist er auch interdisziplinär besetzt, damit er eben aus unterschiedlichen Richtungen hier diskutiert wird. Ich finde es sehr gut, dass sich die Stadt Berlin so einen Beirat leistet und ich finde es auch sehr erhellend, immer die Projekte, die besprochen werden und die geben auch sehr viel Mut, dass es in die richtige Richtung weitergeht, auch wenn wir alle natürlich wissen, dass es eigentlich viel zu langsam geht.
Das heißt aber, das geht in dem Beirat um konkrete Projekte, die da reingegeben werden, weil da nochmal das Feedback abgewartet wird und dann gebt ihr Empfehlungen.
Genau, es geht um konkrete Projekte, die entweder konzipiert sind, in der Planung sind oder teilweise schon umgesetzt sind und wo dann eben die Bezirke oder manchmal auch vom Senat her Anfragen sind, wie hier von den Experten hier eine Empfehlung sein könnte. Und das sind sehr konkrete Sachen, wie zum Beispiel am Humboldthafen eine Flächenentwicklung, die von der Charité entwickelt wird in Zukunft oder zum Beispiel auch am Flughafen Tempelhof, dort, wo man diese 60er Jahre Grünfläche hat, der Übergang hin zum Flughafengebäude. Oder sind es mehr konzeptionelle Dinge, wie zum Beispiel die Fahrradschnellwege, wie die auf die Stadtstruktur wirken. Ja, unter Linden. Also das sind viele Themen, Friedrichstraße natürlich, die auch teilweise sehr umstritten sind. Und das finde ich gut, dass man da in so einem Beirat sehr frei über solche Dinge diskutieren kann.
Das klingt total spannend. Und wer entscheidet, welche Projekte da reinkommen?
Das entscheidet die Senatsverwaltung. Okay. Also das wird von zwei Senatsverwaltungen getragen, dieser Beirat. Und die entscheiden darüber, mit der Grünen Berlin zusammen, die das ausrichten, welche Projekte da reinkommen.
Also könnte ich jetzt theoretisch, wenn ich ein Projekt bearbeite mit unserem Büro hochziehe und ich habe das Gefühl, das klemmt aus irgendeiner Richtung und wir schaffen das nicht, unser Konzept irgendwie so hier durchzusetzen, ist vielleicht zu hart, aber das so überzeugend darzustellen, dass man dem folgt, könnten wir dann auch versuchen, unser Projekt in diesen Beirat zu bringen, um ein bisschen Rückenwind zu haben?
Dann müsste es von der Verwaltung her einen politischen Willen geben, das da reinzubringen. Also es geht über natürlich die Entscheidung derjenigen, die dort sitzen und die, also man kann ihn nicht als Privatmensch, man kann natürlich versuchen, so ein Projekt anzubringen und dann wird da entschieden, wie weit. Wir hatten zum Beispiel auch schon Thema Friedhöfe am Halleschen Tor, was ja auch ein privater Träger ist, der evangelische Kirche. Und da wurde aber das natürlich von großer Stadt struktureller Bedeutung, auch große Infrastruktur dort, diese Friedhöfe am Halleschen Tor. Und das ist natürlich die Frage, wie man dort ins Zentrum der Stadt mit so einem Ort umgeht.
Und ist da auch Thema in diesem Beirat, wie man die Verwaltung mitnimmt? Also ich hab so im Kleinen bei unseren Projekten oft das Gefühl, dass das auch teilweise vielleicht aus Angst ist, dass Entscheidungen nicht getroffen werden, Dinge anders zu machen, als man sie immer gemacht hat, weil man ja nicht so ganz sicher sein kann, ob das dann wirklich funktioniert oder ob man dann irgendeiner DIN widerspricht oder ob man dann einen Fehler macht und das ist irgendwie das Schlimmste, was passieren kann. Da macht man es lieber so, wie man es die letzten 80 Jahre schon gemacht hat.
Also ich kann mir vorstellen, dass das für viele auch in der Verwaltung eine gute Bestätigung ist für ihr Handeln. Also, dass man auf die Art und Weise natürlich eine andere Möglichkeit hat zu handeln, wenn ein Beirat eine Empfehlung gibt, die vielleicht in dieselbe Richtung geht. Mhm. Also insofern kann ich mir gut vorstellen, dass viele auch sich eben daraus einfach eine Unterstützung ihrer Haltung erwarten. Ob das dann so kommt, das wird der Beirat natürlich entscheiden. Gibt ja auch unterschiedliche Richtungen, aus denen das Ganze zusammengesetzt ist. Aber das kann durchaus sein, dass auch dann so eine Maßnahme dadurch Unterstützung erfährt. Oder das ist der Sinn eigentlich, dass solche Maßnahmen Unterstützung erfahren.
Und du speist dann quasi da auch die Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Arbeit und aus der Forschung ein, die ihr gewinnt.
Genau, also ich bin da im Wesentlichen für das Grün zuständig, natürlich für Pflanzen, für Vegetation, aber auch für grüne Infrastrukturen. Wir machen ja auch sehr viel jetzt im grün-blauen Bereich auch oder auch sehr viel im Bereich der historischen Grünflächen. Und da versuche ich natürlich mein Wissen, was ich, mein Fachwissen mit einzubeziehen, das, was ich weiß und das, was wir auch aus Forschungen heraus entwickelt haben.
Das hat ja dann auch ganz viel mit Pflanzenverwendung im öffentlichen Raum zu tun. Jetzt forscht ihr ja zu den bepflanzten Sickermulden.
Ja.
Da haben wir ja freundlicherweise sogar auch schon eine Pflanzenliste mal bekommen von der netten Kollegin, die das Forschungsprojekt betreut. Und das versucht jetzt bei einem privaten Bauvorhaben umzusetzen. Mal gucken, ob das klappt.
Ja, ihr könnt euch die auch gerne anschauen, die Versickerungsmulden. Ja. Also eine gibt es ja in der Stadt, in Rummelsburg. Mhm. Die kann man auch so einfach hingehen und sich die mal anschauen. Und eine haben wir bei uns in Dahlem auf dem Versuchsfeld.
Denn im öffentlichen Straßenland?
Das ist im öffentlichen Straßenraum, weil wir natürlich überprüfen wollten, wie das dann tatsächlich vor Ort auch wirkt. Also auch spannend war die Reaktion der Anwohner. Die waren erstmal entsetzt. Die dachten, wir machen da einen Kiesgarten. Mhm. Und dann mussten wir es überzeugen, nein, der Kies ist nur ein Mulchmaterial, damit das Wasser besser einsickert. Darunter ist das übliche Versickerungsmaterial für die Mulden. Und dann haben wir die bepflanzt und die sehen jetzt wirklich sehr schön aus. Die Anwohner sind, glaube ich, sehr angetan. Wir kriegen relativ viel positives Feedback. Mhm. Meine Mitarbeiterin war es letztes Mal beim Zählen, hat sogar einen Kaffee angeboten bekommen von einer Anwohnerin. Also ich glaube, wir sind ganz erfreut über diese Entwicklung dort.
Das ist ja auch schön, dass sozusagen dieses Bild von den Schottergärten jetzt schon als so etwas Negatives abgespeichert wird, dass man sie aktiv sagen, weil ich kenne das auch, wir hatten das bei den Prinzessinnenhöfen, da haben wir sozusagen auch die Pflanzen gesetzt und dann war erst das Entsetzen groß, weil natürlich die Pflänzchen sehr klein sind und man die Mulchung sehr gut sieht. Und dann, wenn man ein bisschen sich geduldet, dann sieht man, dass das Gegenteil von einem Schottergarten entsteht.
Ja. Ich glaube ja, dass es mit den Schottergärten so ein Hype ist, der gar nicht so lange anhalten wird, weil auch Schotter verunreinigt natürlich sehr schnell, ganz viel organisches Material fällt da rein, also den erwarteten Effekt, unkrautfrei zu sein, der wird sich nach 2, 3, 4 Jahren auflösen. Und ich glaube, die meisten werden gar nicht so viel Freude an ihrem Schottergarten haben, wie sie eigentlich ursprünglich mal dachten.
Und dann wird dieser wunderbare Block Gärten des Grauens geschlossen, weil
es
sie nicht mehr gibt.
Ich glaube, da muss man keine so große Angst haben. Nein. Was sehr schön ist bei unserem Mulden, ist, dass wir das mit einer Forschung zur biologischen Vielfalt, zu Bestäubern machen. Also da haben wir zwei Wissenschaftlerinnen vom Ökologieinstitut, die uns dort Bestäuber aufnehmen. Und das finde ich unglaublich spannend, da zu sehen, also welche Wildbienen, Schwebfliegen, auf welche Pflanzen gehen. Mhm. Und wir haben auch was ganz Spannendes. Wir haben neben der unsere Pflanzenversickerungsmulde, eine Versickerungsmulde, die unbepflanzt geblieben ist. Das heißt, die ist da seit 10 Jahren, hat sich so spontan weiterentwickelt durch die Pflanzen, die da sind. Und oft wird ja gesagt, dass das, was spontan vorhanden ist, gar nicht so große Bedeutung hat für die Tiere. Und da haben wir festgestellt, dass diese Versickerungsmulde und mit ihren spontanen Arten sogar mehr Wildbienen hat, wie die wir angelegt haben. Was für unser Projekt natürlich ein bisschen ein kleiner,
kleines
Problem ist. Aber dafür haben wir mehr Schwebfliegen und wir haben mehr andere Dinge und wir haben andere Bienenarten. Also man sollte auch immer überlegen, bei all diesen Projekten, die man macht, selbst wenn etwas, eine Fläche ästhetisch nicht besonders ansprechend aussieht, ob sie nicht doch faunistisch schon jetzt einen Wert hat und dann überlegen, wie man die weiterentwickelt. Das fand ich eine spannende Erkenntnis, die wir erstmal daraus gewonnen haben. Ja, natürlich ist unsere schöner.
Ja, also das haben wir ja durchaus, da haben wir uns von den Bildern auch schon überzeugen lassen, die wir da gesehen haben. Das ist auf jeden Fall ganz wunderschön. Und es gibt aber natürlich in der Stadt auch viele Flächen und wird wahrscheinlich zunehmend auch noch mehr Flächen geben, die eben nicht so aufwendig bepflanzt werden können, ja, sondern ja, die einfach mit ganz geringem Aufwand nur gepflegt werden können oder bisher ja auch schon. Und wenn wir jetzt versuchen, immer mehr Flächen zu entsiegeln, was uns ja hoffentlich gelingen wird, dann wird es ja auch zunehmend mehr Flächen geben, bei denen man sich überlegen muss, wie kann ich die in einem Zustand halten, in dem die akzeptabel sind, aber natürlich auch, wie kann ich mit so einer neuen Ästhetik, die sich da vielleicht auch ergibt, umgehen und wie kann ich meinen eigenen Blick drauf ändern, aber natürlich auch den Blick der Allgemeinheit, dass man eben nicht sagt, was ist denn das für eine ungepflegte Fläche? Da hat jetzt niemand was gemacht, wieso mähen die nur einmal im Jahr oder was ist da los? Sondern dass man da einfach einen anderen Blick drauf kriegt und das finde ich unheimlich spannend.
Ich finde es auch eine ganz wichtige Sache. Ich meine, es gibt viele Leuchtturmprojekte, irgendwelche Green Walls oder sonstige Pflanzungen, die so durch die Gazetten gehen mit schönen Bildern. Das sind aber immer so Einzelprojekte, wo vielleicht mal so grün nochmal herausgehoben wird. Die tun aber eigentlich nichts für die Stadt und für die Bewohner allgemein, sondern die sind an bestimmten Orten und pointieren das. Eigentlich braucht es eine flächendeckende Durchgrünung. Und dazu braucht es natürlich auch so Konzepte, die ansprechend sind, etwas tun für die Umwelt, für den Klima, für die Mitigation, für die Adaption, sicher auch für die Biodiversität, aber auch im Sinne von was Natürlichem entwickelt werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es dafür Konzepte gibt. Es gibt inzwischen auch eine Offenheit dafür, das ist ganz schön. Also es gibt auch Untersuchungen, dass immer mehr Leute, also natürlich vor allem in westlichen Großstädten, so eine Art von Wildnis oder ich will es mal kultivierte Wildnis nennen, gesteuerte Wildnis, durchaus akzeptieren. Das heißt, man braucht da keine so große Angst haben, dass die Leute das schlimm finden. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass es immer einen guten Rahmen hat, dass es wirklich als landschaftsarchitektonisches Projekt auch eingebunden ist. Also es gibt diese Idee der Frames, die man eben solchen Orten gibt. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass die Menschen begreifen, das ist gewollt. Ich gucke mir das an, mir gefällt das, ich finde da viele Bienen drin, ich akzeptiere das und ich kann es wahrnehmen, weil ich weiß, das ist so gewollt in so einem Frame, der gut das Ganze mir auch inszeniert.
Also dass es auch ein Stück weit von dem Kontrast lebt, dass es vielleicht einen Bereich gibt, der dann wirklich ganz, ganz klar architektonisch gestaltet ist.
Muss es auch mal einen Rasen geben.
Ja.
Also das würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass es selbst für Tiere ist es wichtig, dass es ganz unterschiedliche Orte gibt. Also dass es vielleicht nicht nur wilde Orte gibt, dass es auch ein bisschen weniger wilde Orte gibt oder vielleicht paar ganz wilde Orte. Also wenn wir überall die gleichen Samenmischungen ausbringen, dann schaffen wir ja wieder eine Einheitlichkeit. Und ich glaube, das wollen wir nicht. Also es muss eine gewisse individuelle Entwicklung dieser Orte auch stattfinden.
Ja, es muss auch offenere Bereiche geben und natürlich auch nutzbare Bereiche. Also es bringt uns ja vielleicht auch noch mehr in die Lage zu sagen, überall Rasen, wenn mir sonst nichts eingefallen ist, es geht nicht mehr. Ne? Sondern ich muss mir jetzt genauer überlegen, wo sind diese Flächen, wo ich eine Rasenfläche haben möchte aus verschiedensten Gründen. Ja. Unter anderem zum Aufenthalt und zur Nutzung durch Menschen. Ja. Und wo ist es aber vielleicht nicht so nötig? Und dann muss ich das eben mir auch wirklich entwurflich noch viel genauer überlegen.
Ja, man sieht das sehr schön im Gleisdreieck. Park. Da gibt es ja Orte, da kann man nur Rasen machen, weil die Leute Ball spielen oder dort liegen. Und andere Orte, die sind einfach auch Wildnis oder die sind auch irgendwo, können die sich entwickeln und so weiter. Also ich finde es sehr schön, wenn so ein Nebeneinander von unterschiedlich entwickelnden Vegetationen auch gibt und dafür auch unterschiedliche Konzepte gibt. Also wenn nicht alles so, jetzt überall Wiese ist auch keine Lösung, finde ich.
Ja, Sie haben ja auch verschiedene Jahreszeiten, wo Sie dann Ihren attraktivsten Punkt erreicht haben. Also ein Rasen im Hochsommer, der ist dann braun, da ist die Wiese dann irgendwie toll. Ja, ja. Dann gibt es Zeiten, da ist es dann vielleicht umgekehrt, weil die Wiese schon so überhängt. Ja. Und dann hat der Rasen irgendwie gerade wieder Wasser gesogen und man kann drauf liegen. Finde ich auch einen schönen Begriff, kultivierte Wildnis in einem Rahmen. Ist auch direkt, also im Nordbahnhof gibt es ja irgendwie ein Projekt, was auch genau damit arbeitet, dass man sehr akkurate Wege an den Rändern hat und dann eben diese Wildnis, wo ganz genau, man sieht ja, die ist im Konzept genauso geplant gewesen und hat irgendwie ihren Rahmen bekommen. Ja. Gibt ja auch noch viele andere Beispiele dafür.
Im kleinen Rahmen funktioniert das ja in Hausgärten ganz gut. Also du kommst ja auch aus Bayern, wenn mich nicht alles täuscht. Ne?
In der Tat.
Ich bin da auch öfter unterwegs. Und da sehe ich das viel in Oberbayern, in den Privatgärten, dass das wirklich ganz ja, akkurat umgesetzt ist, dass es Bereiche gibt, die offensichtlich wild gelassen werden, die nur ganz selten gemäht werden. Und die leben aber davon, dass außenrum das halt ganz gepflegt, ja, und ordentlich ist. Und durch diesen Kontrast sind da irgendwie beide Flächen viel spannender als ohne.
Also ich habe das in meinem kleinen Schrebergarten auch. Also da gibt es auch so Flächen unter den Bäumen. Die werden ein- oder zweimal im Jahr gemäht. Die sind dann so wiesenartig. Und dann gibt es so eine Bahn, die besteht aus Rasen. Und daneben gibt es natürlich Stauden, die dann vielleicht auch später im Jahr blühen. Also viele unserer Wiesenkräuter blühen ja relativ früh, im Mai, Juni. Und wichtig gerade für Bienen ist, dass man auch außerhalb dieser Hauptblütezeiten unserer heimischen Pflanzen was anbietet. Das ist, also wir haben in unseren Flächen, in unseren Mulden haben wir auch Geophyten drin, Iris, frühblühende Iris reticulata und auch frühblühende Narzissen. Und da ist schon früh im Jahr sind dann schon Bestäuber da, weil sonst gibt es halt drumherum, klar, ja, blüht noch nichts. Und so haben wir auch sehr relativ spätblühende Arten damit reingenommen, vor allem also spätblühende Präriearten wie die Vernonia zum Beispiel. Die kommt jetzt erst langsam zur Blüte. Das heißt, dass er jetzt, wo sonst auch da nichts da ist. Und deshalb ist es auch wichtig, in der Verwendung eine gewisse Vielfalt zu haben. Also nicht nur heimische, sondern meiner Meinung nach gerade in innerstädtischen Bereichen, wo viele heimische ja aufgrund von Klimawandel und aufgrund von Wärmeinseln nicht mehr funktionieren, muss man halt auch weiterdenken. Und ich denke, da muss man auch mit fremdländischen Arten arbeiten.
Und das ist aber ja ein ganz interessantes Thema, weil das sehen sicherlich nicht alle so wie du.
Das ist richtig.
Also ich habe letztens sogar gelesen, dass diese Seedbombs, die man ja auch so ganz gerne verschenkt, ne, und damit Leute das dann irgendwie über einen Gartenzaun werfen und irgendwo was Wildes wächst, eine wilde Wiese, dass die auch kritisch gesehen werden, weil das dann ja bestimmte Saatmischungen sind, die halt beispielsweise nicht unbedingt der Berliner Artenmischung entsprechen und dass man dann halt irgendwie da das biologische Gleichgewicht durcheinander bringt.
Ja, ich weiß nicht genau, was in den Seedbombs drin ist, aber so schnell bringt man das biologische Gleichgewicht, glaube ich, nicht durcheinander. Die meisten von denen, glaube ich, werden nicht mal keimen, würde ich mal schätzen. Aber man muss sich einfach vor Augen halten, dass wir durch den Klimawandel, es gibt Szenarien, die das gerechnet haben, bis 2070 ein Artenturnover bei Pflanzen von 40-70% haben werden hier in Brandenburg. Das heißt, 40-70% werden sich austauschen. Wenn man jetzt sagt, man hält nur die Heimischen, dann kommt nichts dazu. Mhm. Das heißt, man muss schon dafür sorgen, dass Dinge auch dazukommen. Ob das jetzt Nordamerikaner sein müssen oder ob das die sogenannten Nearly Natives sind, also Pflanzen, die vielleicht dann aus dem Südeuropa kommen, dann vielleicht auch ein bisschen eher hier klimatisiert ist. Das ist, denke ich, die zweite Frage. Für die Biologie, für die Bestäuber ist es wichtig, den interessiert es nicht, ob die Pflanze in Baden wächst oder im Elsass wächst. Die guckt nicht über, ob das jetzt eine französische Pflanze ist oder eine deutsche Pflanze ist, sondern die guckt, kann ich mit der Blüte was anfangen? Hat sie Nektar? Hat sie Pollen? Komme ich da rein? Mhm. Und deshalb sollte man das auch ein Stück weit von dieser Frage, des, wo kommen sie her, loslösen und eher zu der Frage hinkommen, funktioniert das für unsere heimischen Tiere? Und können die was damit anfangen? Und ich glaube, das ist die wesentlich entscheidendere Frage. Sonst kommt man leicht auch botanisch in so eine merkwürdige Fremdenfeindlichkeit. Ja. Und das finde ich manchmal schon sehr bedenklich, wenn man dann Argumente hört, die so aus dem politischen Diskurs eher rechten Parteien zugeordnet sind und die dann plötzlich im ökologisch-biologischen Diskurs ganz üblich verwendet werden. Also zum Beispiel die Behauptung, dass fremdländische Arten nichts für einheimische Tiere tun. Das ist völliger Nonsens natürlich. Das muss man ausdifferenzieren.
Man muss es beobachten, man was er ja offensichtlich tut. Ja.
Welche Arten für welche Arten funktionieren und in der Richtung. Und wir brauchen die fremdländischen Arten. Ich sage immer, der Götterbaum ist sehr unbeliebt, aber er ist die Antwort der Natur auf den Klimawandel. Mhm. Also die Natur sucht nach Antworten und wir versuchen, die Antworten zu verbieten. Das finde ich etwas merkwürdig.
Genau, auch bei den heimischen Arten. Die einen geben mehr Nektar, die anderen weniger oder keinen. Also da ist sozusagen ja auch in der Argumentation nicht unbedingt eine
Lupine. Es gibt auch heimische Arten, die ziemlich invasiv sind. Also ich kämpfe immer gegen die Brennnessel bei mir im Garten. Darf ich jetzt nicht so laut sagen, weil Brennnessel natürlich ein wichtiges Nährgehölz ist, vor allem für Schmetterlinge. Es bleiben auch immer genügend Brennnesseln übrig, aber sie versucht, den Garten zu übernehmen.
Ich würde gerne mal kurz auf die Versickerungsmulde zurückkommen, also die Pflanzenauswahl. Also es kam ja schon, die Bestäuber wurden beobachtet. Es sollten eine Mischung sein an Pflanzen.
Ja.
Was gibt es da noch alles, würde sagen, was untersucht wird und getestet? Was muss man alles beachten?
Also was wir festgestellt haben, dass so eine Versickerungsmulde natürlich aus unterschiedlichen Standorten besteht. Das heißt, unten die Sohle ist sehr stark durchfeuchtet. Kann man sich natürlich nicht anders vorstellen. Und auch die Seiten sind oft unglaublich trocken. Und jetzt sind wir gerade dabei zu schauen, ob da nicht andere Pflanzen besser, also welche Pflanzen am besten an diesen Mikrostandorten funktionieren. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die westexponierten Flächen, diese kleinen Hangsituationen, viel früher zum Blühen kommen als die Sohle. Also man sieht dann plötzlich diese Mikrounterschiede auch an diesen Standorten. Also wir gucken gerade, was wo am besten wächst. Wir schauen, wie lang die Blütensaison ist. Wir schauen natürlich, wie sich die Pflanzen etablieren und ausbreiten. Also wir wollen ja, was uns ganz wichtig ist, dass das nicht etwas ist, was man alle Jahre wiederholen muss, so eine Pflanzung, sondern dass das wirklich eine selbstregulierende Pflanzengemeinschaft letztendlich daraus entsteht. Dass man das also irgendwann mehr oder minder loslassen kann. Man muss es sicher einmal oder zweimal im Jahr mähen. Vielleicht muss man auch mal eingreifen, um Dinge rauszunehmen, die zu stark überhand nehmen. Aber die Idee ist wirklich, dass es, weil es ja überall passieren soll, auf großen Flächen passieren soll, dass es wirklich auch wenig Pflege braucht und trotzdem eben biologisch sehr wirksam ist.
Aber schon mal, es sind ja eigentlich zwei Standorte dann, wenn nicht sogar drei, wenn man noch die verschiedenen Himmelsrichtungen betrachtet. Also gar nicht Standort Mulde, sondern irgendwie da auch schon eine Unterteilung.
Es sind eigentlich drei Standorte. So eine Mulde besteht aus drei Standorten, wirklich den beiden Hängen mit verschiedenen Expositionen und eben dem unteren Bereich. Sie funktionieren auch sehr unterschiedlich. Also letztes Jahr hatten wir ja trotzdem relativ heißes Jahr. Da haben wir wesentlich weniger Üppigkeit gehabt wie dieses Jahr natürlich, wo so viel regnet. Und ich meine, das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Das ist ja ein Extremstandort. Einmal ist es extrem trocken und dann ist es extrem feucht. Dann steht plötzlich das Wasser drin. Und das ist ja das Spannende, ob die Pflanzen damit zurechtkommen und welche Pflanzen damit zurechtkommen.
Und nah an Straßen und sicherlich auch Eintrag an Salz und irgendwie sonstigen Dingen, wird das auch mit eingerechnet?
Also Salz ist nicht das große Problem, weil nur noch an Hauptstraßen in Berlin gesalzen werden darf. Also Salz ist, glaube ich, nicht mehr das wirklich große Problem. In Rummelsburg haben wir natürlich den Eintrag auch von entsprechenden Stäuben, Nährstoffen und so weiter. Den haben wir in Dahlem nicht so sehr, weil wir da auf einer Versuchsfläche sind. Wir untersuchen das selber jetzt nicht. Das heißt, wir machen keine Wasserproben in dem Sinn. Aber wir haben das Substrat der Berliner Wasserbetriebe verwendet. Man geht davon aus, dass es eben auch eine gewisse Reinigungsfunktion hat, diese Durchwurzelung. Deshalb will man ja auch diesen durchwurzelten Oberboden und hat es natürlich auch schon festgestellt, dass es unglaublich wichtig ist, dass diese Durchwurzelung letztendlich auch den Austausch von Wasser und auch die Reinigung befördert.
Ich denke, in den allermeisten Tagen, ich denke gerade darüber nach, ist es ja eigentlich überall ein extrem trockener Standort, oder? Diese Mulden. Also jetzt hat es dieses Jahr mal viel geregnet, heute auch. Aber ansonsten ist es ja eigentlich so, dass die Mulden so ausgelegt sind, dass sie nach 24 Stunden wieder leer gelaufen sind. Das heißt, tendenziell ist es alles eher ein trockenerer Standort. Du musst nur ab und zu mal mit Nässe zurechtkommen.
Tendenziell ist es eher auf jeden Fall ein trockener Standort. Aber es gibt natürlich Jahre wie dieses Jahr. In Berlin geht's noch, aber wenn man sich jetzt Süddeutschland anschaut, wo es eigentlich jetzt die ganze Zeit teilweise richtige große Regenmengen geregnet hat, dann steht da natürlich öfter auch mal Wasser. Und die Schwierigkeit ist natürlich vor allem im Winter, bei uns ist ja prognostiziert, dass die Niederschläge überhaupt nicht abnehmen, aber dass sie sich in den Winter hinein verschieben. Und viele Pflanzen sind natürlich empfindlich, gerade die trockenheitsresistenten Pflanzen sind gegen Winter feuchtigkeitempfindlich, da faulen die eben gerne. Und das ist eben so eine Frage, überstehen sie den Winter dann bei dieser Feuchtigkeit? Also deshalb haben wir mit diesen, wir nennen die Pflanzen nicht wechseltrocken, nicht wechselfeucht wie üblicherweise in der Literatur, sondern wir nennen sie wechseltrocken, um eben zu betonen, dass das meiste Zeit ist es trocken und dann kann es eben doch mal feucht sein.
Und wie lange läuft das Projekt noch? Also langlebige Pflanzen
brauchen eine Weile. Das läuft jetzt noch ein Jahr und dann wird es ausgewertet und wir werden das sicher noch weiter. Ich denke nicht, dass die Mulde abgebaut wird. Die Schank funktioniert ja wirklich sehr gut. Ich denke, dass die auch weiterhin Bestand haben wird. Wir wollen jetzt ein ähnliches Projekt machen. Da geht es um Verdunstungsbeete. Das ist noch ein extremerer Standort. Da sind nämlich die Beete unten abgedichtet. Das heißt also, da kann sich das Wasser unten dann wirklich auch aufstauen. Das geht also nicht durch den Boden, fließt nicht ab, sondern es staut sich auf bis zu einer gewissen Höhe und dann wird es abgeleitet. Und da kann es eben sein, dass die Pflanzen einmal im Wasser stehen und einmal völlig trocken stehen. Also noch extremer wie eine Versickerungsmulde.
Sie können sich ja dann auch nicht mal kapillar wieder hochziehen, wenn das Wasser da wäre unter der Abdichtung.
Also ein Stück weit können die schon kapillar, also da kommt wieder dieses Substrat hinein, ja. Also das übliche Substrat. Und das geht natürlich, die Kapillarität ist da schon gegeben, weil da auch ein gewisser, ein geringer Feinanteil mit dabei ist. Aber wenn das Wasser ganz runtersickert und die sind Meter tief und die sind da oben, dann kommt da natürlich kein Wasser mehr an. Und wenn sich das ganz leert, also wir sind sehr gespannt, wie das funktioniert. Das ist eine Voruntersuchung für die Schwammstadt, die in Tegel entstehen soll, im Schumacher Quartier.
Und da, mit was ist das abgedichtet? Mit Bentonit oder mit Folie? Oder
wie? Das sind ich glaube, das sind richtige Betonbecken im Grunde genommen. Also richtig massiv gebaute Becken, weil da möchte man nicht, dass es ins Grundwasser versickert, weil dort eben diese oberen Schichten kontaminiert sind. Und deshalb keine Versickerungsbeete, sondern Verdunstungsbeete. Das ist etwas, was im Schwammstadtprinzip schon immer eine Rolle gespielt hat, also was überall, was man gut lesen kann, was aber noch nie wirklich untersucht ist, mit welchen Pflanzen das eigentlich funktioniert.
Das ist ja auch wirklich, also im Hinblick auf die Pflanzen, unglaublich schwierig, wie die da klarkommen sollen. Ich stelle es mir auch nicht so einfach vor, zu berechnen, wie viel Wasser ich dann da reinschicken darf und wie viel nicht.
Also das Wasser kommt einfach, das ist das Wasser, was eben anfällt.
Ja, und dann läuft es halt über, wenn es zu viel ist. Und dann
Genau. Also es gibt natürlich Hydrologen, die das auch berechnet haben in dem Zusammenhang und wir arbeiten. Also das ist jetzt ein Forschungsprojekt, was hoffentlich bald kommen wird. Und da arbeiten wir auch mit der BHT zusammen, Berliner Hochschule für Technik, die hier die hydrologischen und meteorologischen Modelle dazu rechnen.
Und die wollen ja auch nach Tegel ziehen.
Da ist es ja ganz genau. Aber nicht ins Schumacher Quartier.
Ja, und wie läuft da die Verbindung zwischen Forschung und Praxis? Wer geht da auf wen zu? Also zum Beispiel auch in den Rummelsburg prügeln sich eigentlich die Bezirke darum, mitmachen zu dürfen und geben Flächen. Oder muss man da eigentlich ein bisschen sagen, ja kommt, wir wollen gerne testen
für euch? Also es ist ein Geben und Nehmen. Wir sind auf die Wasserbetriebe zugegangen, weil wir Flächen haben wollten. Die fanden das gut, weil das für die natürlich interessant ist. Wir haben da jetzt darüber auch schon publiziert und Vorträge gehalten. Jetzt ist zum Beispiel ein Bezirk Zehlendorf auf uns zugekommen. Die wollten diese Flächen mal sehen oder andere. Also wir versuchen auch, das dort zu publizieren, wo auch Kommunen lesen. Also in Zeitschriften, die auch von denen gelesen werden, sodass es auch weiter kommuniziert wird. Das halte ich für eines der ganz zentralen Dinge, dass wir nicht nur im Elfenbeinturm forschen, sondern dass wir das auch weiter kommunizieren, sodass das auch wirklich in der Praxis Anwendung findet.
Naja, das Beste, wenn ihr jetzt sowieso schon mit den Wasserbetrieben da zugange seid, wäre ja, dass die sagen, das ist so toll. Das ist für uns fast einfacher zu pflegen als unsere normalen Mulden und wir wollen das irgendwie im größeren Maßstab umsetzen. Das wäre ja die Hoffnung,
oder? Würde ich mir natürlich wünschen und ich glaube, das wird auch rauskommen dabei. Also die Pflege ist relativ gering, einfach, die sieht gut aus. Wie gesagt, bei den Tieren wird das auch sehr gut angenommen und also es ist schon eine spannende Geschichte und ich finde es auch gut, dass wir diese andere Mulde haben, die eben so sich sukzessive spontan begrünt hat, damit man sieht, die Diversität macht es eigentlich. Also ich glaube, es macht nicht ein Modul durch die ganze Stadt, sondern erstmal, dass die Flächen da sind, ist wichtig. Dass sie in der Regel extensiv gepflegt werden, ist ganz wichtig. Also nicht, dass man da Rasen auslegt und den Rasen wie Rasen pflegt, das wäre eine Katastrophe, sondern dass man die da auch dann extensiv begrünt. Und dass es eben welche mit Stauden gibt, dass es vielleicht welche gibt, die spontan begrünt sind. Und ich würde mir natürlich auch mehr mit Bäumen wünschen, weil Bäume natürlich sehr gut sind für Retentionsflächen. Das ist ja in Berlin erst vor kurzem erlaubt worden, dass Bäume auch in Retentionsflächen gepflanzt werden. Und für viele Retentionsflächen, für viele Mulden wäre das eigentlich auch die ideale, auch eine sehr gute Lösung.
Ja, also das freut uns auch sehr, dass das jetzt endlich erlaubt ist, weil da haben wir viele Kämpfchen ausgefochten und erstmal auch dann keine Genehmigung bekommen für die vorgeschlagenen Bäume in der Mulde, dass sich das jetzt irgendwie geändert hat.
Und man kann das gut mit Stauden auch kombinieren. Also es gibt diese Untersuchungen in Pfalz-Höchheim, waren zwar keine Mulden, aber das waren Straßenbäume, die haben festgestellt, die Biodiversität der Bäume hängt davon ab, was drunter wächst. Wenn also relativ viel wilde Wiesen oder Pflanzen drunter wachsen, dann sind auch viele Insekten in den Bäumen drin. Das heißt also, da muss man auch sehen, das ist ein korrespondierendes System für die Biodiversität. Und wenn man an solche Versickerungsmulden mit Bäumen denkt, dann könnte man auch gut die mit Stauden unterpflanzen. Mhm.
Das ist eine schöne Überleitung zu den Bäumen, zu denen wir natürlich auch gerne noch kommen würden. Einmal natürlich die Berliner Straßenbäume, die es schon gibt, über die sprachen wir ja vorhin schon kurz, dass das ja schon ein Pfund ist, mit dem Berlin wuchern kann, dass es so viele Straßenbäume gibt.
Absolut, werden nur leider immer weniger.
Es werden immer weniger und man hat auch das Gefühl, die noch da sind, denen geht es zum Teil wirklich gar nicht gut. Also du, Luisa, sprachst von den Bäumen bei dir in der Bülowstraße, wo du...
Ja, die Linden, also aber an vielen Orten, also die Linden haben braune Blätter bis keine Blätter mehr. Ja. Also wir haben jetzt sozusagen Ende August schon ein trauriges Bild. Ganz interessant, ich habe in der Literaturliste gesehen, ein Forschungsprojekt zu mediterranen, submediterranen Gehölzen in Berliner Straßen. Da hatte ich direkt das italienische Bild von so Pinienalleen.
Also ein Forschungsprojekt haben wir dazu nicht gemacht, aber wir haben dazu veröffentlicht. Das ging auch aus einer Abschlussarbeit hervor. Und uns liegt daran, dass man ein bisschen weiter denkt, auch Straßenbäume ein bisschen weiter denkt. Und wir haben uns mal in dem Zusammenhang die Frage gestellt, könnten eigentlich Nadelbäume auch an Straßen wachsen? Und natürlich die borealen Nadelbäume leiden am meisten unter dem Klimawandel, die natürlich nicht, aber natürlich mediterrane Nadelbäume. Und das ist gar nicht ausgeschlossen, dass man da auch mal Zedern oder verschiedene Kiefernarten oder verschiedene Tannenarten, Abies cephalonica oder sowas, sich das mal vorstellen könnte. Warum nicht? Also ich denke, man muss da ein bisschen breiter denken und man ist ein bisschen eingeschränkt durch die Straßenbaumliste. Ich finde die toll, aber es ist natürlich schon eine sehr eingeschränkte Vorgabe.
Aber an der orientiert man sich natürlich tunlichst, weil man denkt, okay, die ist empfohlen, macht man vielleicht hoffentlich nicht so viel falsch. Da sind ja auch viele Bäume jetzt aufgetaucht auf der Liste, die früher dann nicht so üblich waren.
Ja, ja.
Zufällig mein Lieblingsbaum, der Amberbaum. Endlich. Amberbaum. Endlich schafft das in die Öffentlichkeit. Wie würde man da vorgehen, wenn man das jetzt probieren möchte, Nadelgehölze in den Straßen unterzubringen? Das heißt, man muss es irgendwie schaffen, mit den Gartenamtsleitern da in der Konferenz sich ins Benehmen zu setzen und das irgendwie auf die Liste zu schaffen? Oder wo kann man das denn ausprobieren?
Also die Straßenbaumliste lebt natürlich auch davon, dass man relativ weiß, die Dinge, die da drauf sind, sind auch lieferbar, weil die ja auch zusammen mit den Baumschulen entwickelt wird. Das ist zum einen natürlich ein gewisser Vorteil. Zum anderen, glaube ich, hemmt es natürlich auch ein bisschen die Weiterentwicklung oder die Kreativität, mit dieser Liste umzugehen, weil man dann nicht auf Dinge kommt, die vielleicht dann nicht drinstehen. Und also ich würde mich schon freuen, wenn man da ein bisschen kreativer wäre. Manche Bäume gibt es vielleicht nur in kleinen Stückzahlen oder man muss sie vielleicht auch extra in Sonderbaumschulen mal haben. Aber ich glaube, da kann man schon ein bisschen weiterdenken. Was ich in Berlin sehr schön finde, die neuen Straßenbaumpflanzungen, die ich kenne, sind alle sehr qualitätvoll gemacht. Das heißt, man hat wirklich die Idee, da ist auch in die Etablierung der Bäume erstmal sehr viel auch Wissen, Know-how gesteckt worden. Es sind die Bäume, die man üblicherweise auf diesen Klimabaumlisten kennt. Das ist auch sehr gut. Berlin hat ein Lindenproblem, weil es einfach zu viele Linden gibt. Die Linde funktioniert Gott sei Dank relativ gut, obwohl es natürlich in heißen Jahren auch immer wieder rote Spinne gibt und es gibt dann den Rußtaupilz und so weiter. Trotzdem ist die Linde einigermaßen noch funktioniert. Aber man mag sie nicht ausrechnen, wenn man eine Lindenkrankheit kommt. Deshalb ist es sicher gut, von der Linde ein Stück weit Abstand zu nehmen und zu anderen Bäumen zu kommen und da vielleicht auch ein bisschen kreativer noch zu sein, wie man ist. Aber zumindest sieht man, dass viele jetzt die Klimabäume schon gepflanzt werden. Ich würde mir manchmal wünschen, dass man sich genauer überlegt, welcher Baum an welchen Standort kommt. Also die werden zurzeit sehr bunt gemischt, kleine neben große, breite neben schmale. Und das lernt man ja bei uns im Studium, dass es eben auch darauf ankommt, welchen Raum die einnehmen. Nicht nur den unterirdischen Wurzelraum, sondern auch den oberirdischen Wurzelraum. Und da muss ich schon ein bisschen überlegen, wie viel Raum wird es zukünftig einnehmen und ist er an dem Standort der richtige.
Wobei grundsätzlich der Ansatz, verschiedene Baumarten in einem Straßenzug einzusetzen, ja erstmal nachvollziehbar ist. Also wir haben für den Schillerkiez in Neukölln auch eine Baumleitplanung gemacht im vorletzten Jahr. Sagen ein Konzept, wie man zukünftig da die Straßenbäume zum einen möglichst noch lange dort halten kann, die da sind. Aber wenn man neu pflanzt, welche Arten man da nimmt. Da haben wir uns natürlich auch ein Stück weit an dieser Galgliste orientiert, aber nicht nur. Und da war es uns ganz wichtig, eben keine Monokulturen in den Straßen zu machen, weil wir wissen es ja alle nicht, wer es dann wirklich gut schafft und welcher Baum. Und dann ist es ja doch besser, das zu diversifizieren. Aber natürlich unter Beachtung der ästhetischen Grundsätze, von denen du sprachst. Ne?
Mhm. Ja. Ja, also das ist etwas, was auch bei mir nur so sukzessive reingedämmert ist, dass es gar nicht wichtig ist, dass in einer Straße eine Baumart steht, sondern dass man bei uns in der Straße ist es auch so, dass da ganz viele Baumarten jetzt nachgepflanzt wurden und dadurch gibt es eben eine Diversität. Da steht dann irgendwie eine Baumhasel neben einer Hybridulme, neben einer Linde, neben einer übrig gebliebenen Robinie oder sowas, das finde ich ganz okay. Ich finde es bloß manchmal schade, dass man nicht die Raumgröße der Bäume mit bedenkt. Und da muss man natürlich wissen, funktioniert das an dem Stand oder nicht. Aber die Zielrichtung selber finde ich eine sehr gute.
Ja, sind wir bei diesem, die Ästhetik ändert sich oder wird sich noch mehr ändern? Also so wie eine wilde Wiese anders wahrgenommen wird, wird vielleicht auch die Baumallee anders wahrgenommen. Zum Beispiel, ich versuche mir jetzt Nadelbäume vorzustellen, da tue ich mich ästhetisch noch so ein bisschen schwer mit. Also irgendwie einen dunkleren Raum. Also es hat ja eine viel kompaktere Form und Krone irgendwie auch. Also das ist so ein, wo ich schon denken würde, die Straße verändert sich da ganz schön stark.
Wobei ich mir jetzt so eine Kiefer oder Pinie könnte ich mir besser vorstellen. Ja,
Pinie wurde leider nicht genannt in der Aufzählung. Das
war Kiefern habe ich gesagt.
Ja, genau. Und, ja.
Die Pinie ist eine Kiefer.
Ja. Weil, so ein Tannenbaum ist natürlich schon auch nochmal ganz anders. Aber ist für die Weihnachtsbeleuchtung natürlich vorteilhaft.
Ja, also man kann sich da schon Dinge vorstellen. Und die Nadelbäume sind in Misskredit geraten durch diese 70er, 80er Jahre Naturgartenbewegung, kann man immer noch lesen, Nadelbäume hätten überhaupt keinen ökologischen Wert, ist natürlich Blödsinn. Also wenn ich an unsere Eichhörnchen denke, bei uns im Fachgebietsgarten, die lieben es, auf die Tanne zu klettern und wir haben auch viele Vogelnester da drin und sowas. Das heißt, die haben natürlich ihren eigenen Wert, vielleicht nicht so viel, nicht für alles, aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen ändern. Und wir stören uns ja gar nicht daran, wenn man in Italien eine Kiefer, eine Pinien oder eine, was weiß ich, was auch immer, Allee, Küstenkiefernalleen oder irgend sowas sehen. Da stören wir uns ja auch nicht dran. Also vielleicht muss man da wirklich ein bisschen anders rangehen, ein bisschen offener sein für Bilder, die wir bisher nicht so tradiert kennen. Also man muss sich das mal vorstellen, statt unter Linden eine Zedernallee. Sieht doch auch klasse
unter
aus,
den Zählern, oder? Den ist auch nicht schlecht.
Also ne? Mit, ja. Dann hat man diese ganz breiten Kronen und dann hat man eine sehr schöne lichte Schattenwirkung über der ganzen Straße. Die machen sich ja wirklich gut dann. Und dann hat man diese ursprünglichen Boulevard. Das sollte ja mal so eine Baum Salon sein, das ist ja keine Allee, das ist ja, da geht's ja darum, da zu promenieren. Kann man sich mit Zedern sehr gut vorstellen, finde ich.
Kleine also, so wie du jetzt das Bild transportierst, absolut, kann ich mir total gut vorstellen.
Ich würde den Rechnen, ich habe von unserem Kollegen Frank Riebeser eine Frage bekommen, und zwar, ob auch neue Bäume, also Baumarten, die man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat, getestet werden. Er hatte Asien als Beispiel genannt, also Nordamerika viele Beispiele, Südeuropa viele Beispiele. Wie steht es denn um Asien? Also die Baumarten, die natürlicherweise in Asien vorkommen, wäre die ganze Frage.
Da gibt es sicher viele Dinge, die man noch entdecken kann. Und ich habe einen Kollegen in Schweden, den Henrik Sjömann, der beschäftigt sich sehr intensiv mit der Frage, was sind dann noch für Bäume, welche könnte man dann nehmen? Auch wenn man zum Beispiel die Liste von dem Kollegen Roloff, die Klimaartenbaumliste von ihm nimmt, da gibt es viele Bäume, die wir nicht kennen. Tonia zum Beispiel oder Phellodendron, Sachalinense steht da drin. Also die Liste ist schon sehr viel abstrahierter wie die Straßenbaumliste. Natürlich werden die Baumschulen dann verzweifelt gucken und sagen, nee, haben wir nicht. Also man muss vielleicht da auch ein bisschen dann schauen, wo man sowas kriegt. Also da gibt es schon Bestrebungen in diese Richtung. Aber natürlich wird man das Sortiment nicht unendlich erweitern, denn je weiter ein Sortiment ist, desto weniger Stückzahlen hat man von den einzelnen Bäumen, desto weniger wirtschaftlich ist natürlich auch die Anzucht von Bäumen. Und wir haben ja ein Problem bei den Baumschulen. Die Baumschulen werden weniger und kleiner. Das heißt also, die müssen auch schauen, dass wir das kriegen, was wir haben wollen. Also da wird es in Zukunft, denke ich mir, auch eine neue Zusammenarbeit geben müssen von solchen Dingen. Aber es gibt eben Bestrebungen, durchaus es zu erweitern. Also diese Klimabaumarten, die wir jetzt haben, zum Beispiel die Gleditsche zum Beispiel oder den Schnurbaum, sind tolle Klimabaumarten, sind in Berlin auch noch nicht so weit verbreitet. Aber wenn man sich das weltweit anguckt, so sind das mitunter in Amerika die am weitesten verbreiteten Bäume. Mhm. Also wenn man sich da wieder Diversitätsgedanken macht, dann weiß man natürlich, in Europa, gut, da sind sie erst gerade angekommen, aber in Amerika gibt es sie schon im Großen, oder Liquidamba zum Beispiel ist einer der beliebtesten Straßenbäume in Amerika. Mhm. Super Baum, funktioniert auch toll. Ich bin wirklich auch sehr begeistert, hätte ich nie gedacht, wie die Trockenheiten überstehen. Auch bei unserer Forschung zu historischen Gärten schneiden die super toll ab. Aber gibt es natürlich weltweit in anderen Bereichen auch. Insofern würde ich auch die heimischen Baumarten nicht ganz außer Acht lassen. Da haben wir sicher die eine oder die andere, die wir noch mehr einsetzen können. Elsbeere zum Beispiel ist ein Baum, der so gut wie gar nicht verwendet wird, obwohl er eigentlich gut hitzeverträglich ist.
Und ich meine, es gibt ja sicherlich auch welche, die jetzt schon klassisch in den Straßen stehen und in den Gärten und die das hoffentlich ganz gut tolerieren. Das weiß man ja jetzt unter Umständen auch noch nicht. Und
ja,
kann da ja auch hoffen.
Ist gerade schwierig, das herauszufinden, weil natürlich gerade alle große Bäume leiden. Also die jetzt absterben, da kann man nicht unbedingt daraus schließen, dass es die Arten sind, die nicht überleben werden, sondern das sind einfach die Arten, die jetzt groß sind, alt sind und deshalb am meisten von diesem Hitzeereignis der letzten 4 Jahre auch betroffen sind.
Ich würde noch einmal gerne zu dem Baumschulthema zurückgehen, weil ich finde das schon interessant. Das hat ja einfach einen wahnsinnig langen Vorlauf, sich zu überlegen, welche Bäume möchte ich in meiner Baumschule aufziehen und welche werden dann voraussichtlich auch abgefragt. Ja. Ne? Ja. Und du hast ja vorhin auch schon davon gesprochen, dass natürlich auf so einer Straßenbaumliste das auch Berücksichtigung findet, welche kriegen die Leute dann überhaupt, wenn sie denn dann geplant und ausgeschrieben haben. Steht ihr denn auch im Austausch mit Baumschulen, um euch... Also oder kommen die auf euch zu, um irgendwie frühzeitig vielleicht auch so einen Trend mitzukriegen, welche Bäume könnten es denn sein, die man sinnvollerweise jetzt hochzieht, weil die aufgrund ihrer Eigenschaften klimaresilient sind, gefragt sein werden?
Also wir sind da nicht mit von der Partie. Wer sich da sehr stark engagiert, ist der Andreas Rohloff in Dresden, der da immer, denke ich mir, da sehr viele Impulse gesetzt hat und auch da sehr gute, intensive Kontakte zu den Baumschulen hat. Also ich glaube, da ist schon von ihm auch einiges ausgegangen an solchen Impulsen.
Und woran liegt das, dass die Baumschulen kleiner und weniger werden? Werden weniger Bäume nachgefragt?
Also das nicht. Die haben unglaublich guten, also sie können gar nicht so viel produzieren, wie sie absetzen können. Woran das letztendlich liegt, weiß ich auch nicht. Ich denke, es geht auch um Rentabilität. Mhm. Baumschulen brauchen große Flächen. Baumschulen sind sehr oft, wenn man denkt an die Berliner oder Hamburger Baumschulen, die sind halt dann immer weiter ins Umland gezogen, weil die Flächen natürlich, die sie brauchen, immer wertvoller wurden, immer mehr bebaut wurden. Ich glaube, es ist vor allem ein Flächenproblem und ein Rentabilitätsproblem. Da müsste man, glaube ich, dann mit den Baumschulen mal sprechen. Aber ich meine, wir haben in Deutschland die mit weltweit größten Baumschulen. Das muss man sich auch klar machen. Das ist schon erstaunlich eigentlich.
Jetzt hast du das Stichwort historische Gärten schon selber gegeben. Da habt ihr ja auch zugearbeitet zu dem Thema, wie kann man in historischen Gartenanlagen oder wie kann man die zukunftsfähig machen, sagen wir es mal so. Jetzt hast du ja schon so ein flammendes Plädoyer gehalten zu dieser Schönheit von unter den Linden, unter Zedern. Ja? Deswegen kann ich mir vorstellen, dass du auf jeden Fall der Richtige bist, um da die Denkmalpfleger und Denkmalpflegerinnen dann davon zu überzeugen, die ein oder andere Art zu wechseln.
Also das mit den Zedern war natürlich nicht ernst gemeint. Da würde mich die Berliner Gartendenkmalpflege zerfleischen, denke ich mir. Trotzdem glaube ich schon, dass man da größere Freiheiten haben kann in Zukunft. Wenn man sich auch die Geschichte der historischen Gärten anschaut, dann waren die ja immer auch so mit so einem gewissen Forschungszweck verbunden. Also Linné hat die Landesbaumschule nach Sanssouci geholt, hat dort die Gärtnerlehranstalt gegründet. Und ihm war das auch wichtig, fremdländische Arten einzuführen, zu gucken, wie die funktionieren. Wenn man an Wörlitz denkt, an den Landschaftsgarten, das war da immer das Schöne mit dem Nützlichen. Es ging immer darum, auch was aus den Gärten zu ziehen. Deshalb ist die kunsthistorische Idee, dass Gärten ein festes Bild haben, was nicht verändert werden darf, meiner Meinung nach zu revidieren. Also es geht schon auch darum, in den Gärten im gewissen Rahmen Entwicklungen nachzuvollziehen, nicht zu verändern. Ich glaube, es braucht dafür einen sehr sensiblen, auch gestalterisch geschulten Ansatz zu sagen, das ist eine Veränderung, die ich akzeptieren kann und da geht es mir zu weit. Also es braucht sehr individuelle Ansätze, aber ich glaube, im Zuge des Klimawandels kommen wir nicht drum herum, hier auch von dieser Idee loszukommen, wo eine Buche war, pflanze ich eine Buche. Das wird in Zukunft sehr in Frage stehen, meiner Meinung nach.
Ja, also auch eine Alternative zu Buchs braucht man wahrscheinlich irgendwann, oder? Was?
Ja, da bin ich nichts. Also Buchsbaum ist, glaube ich, es gibt ja zwei Probleme bei Buchsbaum. Das eine ist der Zünsler und das andere sind die Pilze, Phytophthora und so diese Dinge, die dem Buchsbaum eigentlich fast mehr zusetzen wie der Zünsler. Das Problem bei diesen Pilzen ist natürlich, da spielt der Klimawandel wahrscheinlich auch eine Rolle, gerade wenn man viele solche trocken, warme, schwülende Situationen haben, dass der Pilz natürlich da sehr gefördert wird unter diesen Bedingungen. Und deshalb hat das ein gewisses Problem. Der Zünsler ist nun mal etwas, was mit der Globalisierung kommt, wie viele von den Schädlingen oder Schadorganismen, die wir haben, wo man hoffen kann, dass es irgendwann biozönotisch einbezogen wird. Man weiß ja jetzt schon, dass Meisen die Zünsler fressen, man weiß, dass die Wespen auf die Zünsler gehen. Ich habe vor einigen Jahren, war ich in Frankreich, wo es natürliche Buchswälder gab. Es sah schrecklich aus, wirklich wie so eine Apokalypse, die waren alle waren nur noch so Striebel da gestanden. Nun erzählt mir mein Kollege Ingo Kovarik, die ständen alle wieder grün da. Also da kann man hoffen, glaube ich, dass das funktioniert. Bei den Pilzen bin ich mir nicht so sicher, vor allem im Bereich des Einfassungsbuchses. Ich fürchte, da wird man sich auf Dauer was anderes überlegen müssen. Das ist natürlich auch eine extreme Monokultur, hat über Jahrhunderte funktioniert, aber vielleicht ist das auch zum Ende gekommen.
Und hast du da schon eine Art in der Hinterhand, die du vorschlagen würdest, total
Nein.
schnittverträglich also in Form zu bringen?
Da wird viel experimentiert gerade, also mit Ilex crenata zum Beispiel, mit ganz niedrigen Taxusarten. Gibt vielleicht auch Daphne-Arten, also die da gut funktionieren, Seidelbast und ganz niedriger Seidelbast oder sowas. Oder man macht es auch mit Rosmarin oder Lavendel oder solchen mediterranen Kräutern. Also da glaube ich, da ist noch nicht der Ersatz gefunden. Aber vielleicht ist es wie bei den Straßenbäumen, vielleicht gibt es nicht den Ersatz, vielleicht gibt es unterschiedliche Dinge, die da dann zum Ersatz hergenommen werden müssen, damit es funktionieren. Also da ist sicher etwas, das ist schwierig für die Parterres der barocken Gärten. Das ist wirklich eine schwierige Sache.
Also auch da muss man sich da möglicherweise an ein bisschen veränderte und neue Ästhetik gewöhnen in den historischen Gärten?
Ich denke auf jeden Fall. Wobei ich glaube, der einzelne Besucher wird das gar nicht so wirklich mitkriegen, denn ein Garten ist ja immer ein Werden und Vergehen. Das heißt, auch in historischen Gärten fällt mal ein Baum um und muss man mal abräumen. Und dann steht halt ein neuer Baum da und der ist halt viel kleiner, hat eine ganz andere Raumwirkung, hat vielleicht einen ganz anderen, führt zu einer ganz anderen Sichtlenkung in diesem Garten. Das heißt, der Einzelne wird das gar nicht so mitkriegen. Aber ich glaube, man sollte von diesen sehr strikten gartendenkmalpflegerischen Ideen Abstand nehmen, immer die Pflanze durch das Gleiche wieder zu ersetzen. Das hat schon früher, finde ich, keinen Sinn gemacht, als die Gärten noch lebendig waren, also sich noch entwickeln durften, also in den Anfangszeiten hat es sowieso niemand gemacht. Ich habe so ein Zitat bei Karl Förster gefunden, so seinem Senkgarten, da steht da drin, dass er jedes Jahr den Senkgarten, obwohl es Stauden waren, die ja langlebig sind, neu bepflanzt hat. Wie will man dann aufgrund so einer Aussage sagen, genau das muss
Jahr
jetzt in diesen Garten hinein? Oder man hat ein Bild oft von einem Garten. Das Bild ist aus einem einzelnen Jahr zu einer bestimmten Jahreszeit und man nimmt daraus, dass es immer so aussehen muss. Also ich plädiere dafür, dass vielmehr auch gärtnerischer und landschaftsarchitektonischer Sachverstand in die historischen Gärten zurückkehrt und dass man das eigentlich nicht wie ein Bildwerk oder wie ein Kunstwerk behandelt, sondern wirklich dieses Lebendige auch mehr hervorkehrt und das ist auch gar nicht gegen die Erhaltung des Gartens, solange man sensibel genug ist, da zu wissen, um was es eigentlich geht in diesem Kunstwerk.
Und vielleicht auch die Besuchenden mitzunehmen bei dieser Transformation und sie gar nicht zu verstecken. Also ich fand ganz schön in historischen Parkanlagen, wenn man noch den alten Baumstamm sieht oder den alten Baum, wo man auch erkennt, ja, der, so viele Jahre hat er nicht mehr. Und daneben war schon der junge Baum, der sozusagen an gleicher Stelle heranwuchs.
Ja, ich finde, es kann auch eine, also alte Gärten sind ja sehr positiv besetzt. Und da kann man auch Natur sehr positiv studieren. Und ich denke, solche didaktischen Ansätze sind gerade für historische Gärten unglaublich wichtig, auch zur Akzeptanz dieser Gärten. Weil viele verstehen nicht, weshalb muss ich einen historischen Garten historisch erhalten. Die denken, ja gut, dann lasse ich den eben wachsen. Und da müssen die schon viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber ich glaube, die meisten Besucher sind da sehr offen. Man erfährt ja, welchen hohen Stellenwert historische Gärten inzwischen gerade im touristischen Bereich haben. Das ist ein ganz wichtiger Marktfaktor. Und deshalb, glaube ich, sollte man sich diesen Luxus schon leisten, dieses Kulturgut auch dann entsprechend zu erhalten. Wird schwieriger im Klimawandel, das auf alle Fälle. Denn wir haben ja nicht nur Hitze, wir haben auch die ganzen Stürme. Und da ist natürlich sehr oft, dass auch gerade die hohen, großen Bäume extrem drunter leiden oder ein Baum, der schon Vitalitätsverlust erfahren hat, dann eben auf die Art und Weise endgültig dann verloren geht.
Es fiel gerade schon der Begriff Bildung, jemanden mitnehmen. Das würde ich, glaube ich, nutzen, um zu unserer letzten Themenblock Lehre zu kommen. Ich habe gerade noch mal den Lebenslauf mir daneben gelegt. Seit Dezember 2003 Leiter des Fachgebiets Vegetationstechnik und Pflanzenverwendung. Das sind jetzt ja fast 20 Jahre.
Das sind, ja, sind genau 20 Jahre.
Genau, in 3 Monaten.
Im Dezember habe ich angefangen.
Bleibt da irgendwas hängen? Wenn Sie sagen, bei dem Rückblick, hat sich was verändert? Was ist immer noch genauso geblieben?
Das ist eine spannende Frage. Habe ich mir noch nie gestellt. Also ich mache das immer noch sehr gerne. Ich versuche das Thema auch sehr positiv zu vermitteln. Ich hoffe, das gelingt mir auch. Also zumindest scheint mir das.
Ja, also ich kann das als deine ehemalige Studentin auf jeden Fall unterschreiben.
Das freut mich. Das freut mich. Also mir ist klar, dass ich nicht aus allen Leuten Pflanzenfachleute machen kann. Das war mir von vornherein klar. Es ist wichtig, dass Landschaftsarchitektinnen und Architekten eine Basis haben soll. Ich finde, jeder sollte eine Pflanzenbasis haben, aber nicht jeder muss ein Fachmann und Fachfrau sein für solche Dinge. Aber was ich nach wie vor unglaublich toll finde, was mich auch sehr inspiriert, ist so die Begeisterung, die auch von Studierenden kommt. Also das ist, glaube ich, in unserem Fach so, dass da viele Leute mit einem großen Enthusiasmus und Idealismus auch in dieses Studium hineingehen. Und deshalb fällt es mir oft gar nicht so einfach, es ist gar nicht so schwer, die abzuholen, denn ich glaube, mit Pflanzen kann man auch begeistern. Man muss genau hingucken, man muss die Möglichkeiten sehen. Sie bieten eine unglaubliche Möglichkeit, auch Kreativität auszuleben. Wichtig ist natürlich, dieses Hintergrundwissen, das Backgroundwissen zu haben. Also das ist natürlich immer so bei Pflanzen, Kreativität kann sich nur entwickeln, wenn man auch die Pflanzen kennt.
Ja.
Und je mehr man sie kennt, desto besser kann man die Kreativität entwickeln. Insofern macht mir das immer noch Spaß. Ich habe immer noch das Gefühl, dass unsere Studis nach wie vor unglaublich engagiert sind und begeistert sind, begeisterungsfähig sind. Und deshalb ist es immer noch eine sehr schöne Geschichte. Es hat sich natürlich einiges verändert. Gab Studiengangs, Reformen, Bachelor, Master. Finde ich inzwischen ziemlich gut eigentlich, diese Bachelor-Master-Reformen. Zuerst haben wir gedacht, oh je. Aber jetzt haben wir eben diese Situation, dass Leute zum Bachelor schon eine Abschlussarbeit schreiben müssen und sich dann überlegen müssen, wie gehe ich weiter? Und das ist, finde ich, eine sehr wichtige Entscheidung. Gehe ich woanders hin, höre ich mir andere Leute an, wechsle ich vielleicht mein Fach, gehe ich mehr zum Urban Planning oder mache ich doch einen Studiengang, wo vielleicht noch mehr Pflanze zu finden ist. Das ist eigentlich eine ganz schöne Entwicklung. Über Administratives müssen wir jetzt nicht reden. Das hat, glaube ich, sehr zugenommen in den 20 Jahren, wo ich an der Universität bin. Aber vom Inhaltlichen, vom Fachlichen, Didaktischen macht mir das immer noch großen Spaß.
Ja, ich weiß, als wir das erste Mal aufeinander trafen, da warst du wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und da hast du ein Projekt, ein selbstbestimmtes Projekt von uns geleitet oder betreut. Das hieß Planerischer Umgang mit Spontanvegetation. Das war dann schon mal eine meiner ersten Begegnungen, damit auch meine eigene Wahrnehmung von Ästhetik zu schulen, ja. Dass man eben sagt, aha, das ist jetzt hier spontan gewachsen, damit möchte ich planerisch umgehen. Wir mussten uns mit Sukzession befassen. Ich finde es jetzt schön, wenn ich so lasse, bleibt es aber nicht so. Also was ist dann zu tun? Wie muss ich da eingreifen? Das war ein unglaublich spannendes Thema, fand ich toll. War damals eben auch so auf diesen Berliner Brachflächen, die es jetzt immer weniger gibt, war das auch irgendwie total am Puls der Zeit. Und jetzt habe ich den Eindruck, ihr seid da weiterhin total am Puls der Zeit und schaut, was die Versickerungsbeete machen. Total spannende Themen. Wenn du dir jetzt ein nächstes Forschungsthema backen dürftest, ja, unsere Abschlussfrage ist immer, wünsch dir was, Frage. die Mittel werden bewilligt, du kriegst die Fläche, die du möchtest, alles drum und dran. Was wäre das dann? Was würdest du dann gerne beforschen?
Ich glaube, ich würde wirklich mal gerne in die Stadtbaumthematik einsteigen. Und mich würden nicht nur neue Arten und Sorten interessieren. Das gar nicht so. Ich würde mal überlegen, ob man Stadtbäume anders denken kann. Müssen die immer wirklich eins zu eins Stämme am Rand von Städten, von Straßen stehen? Kann man nicht auch mal drei Stämme nebeneinander stellen? Kann man nicht auch mal kleine Gebüsche machen? Kann man vielleicht auch mal Reihen machen? Also könnte man den Straßenraum vom Straßenbaum her anders denken? Also das fände ich eine sehr spannende Geschichte, wo man mal überlegen kann, wie könnte so diese Idee des Urban Forests eine gewisse andere, ja, auch eine andere ästhetische Idee von Straßenraum entwickeln und wie würde dann vielleicht auch die Idee von Natur sich anders entwickeln, wenn die Straßenbäume nicht mehr so aufgereiht rechts und links stehen. Also das ist eine spannende Idee. Ich weiß nicht, ob es sich für ein Forschungsprojekt eignet, aber das ist so eine Idee, die ich schon lange mit mir rumtrage, wo ich mir denke, kann man nicht das mal auflösen vielleicht?
Vielleicht eignet sich das für einen Wettbewerb, oder? Da kommen wir nochmal auf eine
Arbeit zu. Ja, was ich gerade dachte, wenn man Mobilität neu denkt und Straßenräume ja irgendwie Nutzungen neu verteilt, total super, dann nicht irgendwie Flächen neu zu denken und aber ja, den Baum da in Reihe, genau, sondern den auch noch direkt mal hinterfragen.
Hast du absolut recht. Ja. Also wenn man auch Mobilität neu denkt und Straßenraumverteilung neu denkt, warum soll man nicht auch mal die Straßenbäume neu denken, wie die vielleicht in diese neuen Straßenquerschnitte oder in neuen Straßenverteilungen dann reinpassen. Also das finde ich ein totales Zukunftsthema. Ich finde es ein bisschen schade, dass es gerade so in Berlin so einen offensichtlichen Rückschlag gibt, weil andere Städte da ja schon viel weiter sind. Man muss auch nicht alles neu sich überlegen, aber da mal ein bisschen zu überlegen, wie wird der Straßenraum anders verteilt, wie kann Natur dann anders aussehen in so einem Straßenraum, das fände ich eine tolle Idee.
Das klingt total spannend. Ich glaube, das nehmen wir glatt als Anregung für unsere Arbeit auch mit. Und ich glaube, von zwischenzeitlichen Rückschlägen dürfen wir uns einfach alle nicht entmutigen lassen, sondern beharrlich bleiben.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es wird so sein.
Super, Norbert. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Das war die Folge mit Norbert Kühn. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn ja, teilt sie doch mit Bekannten, die auch pflanzenaffin mit grünem Daumen ausgestattet sind. Und nutzt gerne die Kommentarfunktion bei Spotify oder sendet uns Anmerkungen an media@hochc.de. Über Feedback von Zuhörern würden wir uns freuen.
In 4 Wochen haben wir dann wieder eine neue Folge für euch. Zu Gast ist dann Oliver Bohrmann. Er ist Partner bei Yellow Z, der Berliner Dependance. Yellow Z erarbeitet Stadtentwicklungskonzepte und städtebauliche Planungen. Sie machen Konzepte für öffentliche Bauten und Anlagen und entwickeln auch Beiträge für die Öffentlichkeitsarbeit. Seid gespannt.
Bis dahin, schöne Zeit.